Roman, wir haben heute unsere Folge 4 vom Kultkill Music Mikro Podcast und wir sind heute nicht allein. Wir haben Daniel da. Daniel, möchtest du dich kurz vorstellen?
Hallo. Ja, ich bin der Daniel. Ich bin aus Regensburg, bin beim Voidfest mit dabei, Dungeon Fire, und habe seit Anfang diesen Jahres, Mitte diesen Jahres mein eigenes Label am Start, Sonic Raid Records, und darauf aufbauen kam auch die Einladung, und da schon mal danke.
Ja, gerne. Also es hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, ihr hattet vor allem ja den Kontakt, ne Daniel? Wir haben uns jetzt heute das erste Mal gesehen und gesprochen. Wir hatten einmal kurz geschrieben wegen Austausch paar Platten, aber den Kontakt hat vor allem Roman aufgebaut. Man ist auf jeden Fall über deinen Namen oder Sonic Raid Records, wenn man sich dann in diesen Kosmos begibt, gestolpert. Du hast es gerade schon gesagt, du hast erstmal angefangen mit Booking, oder?
Genau. Also da muss man vielleicht ein bisschen vorher anfangen. Also angefangen hat das Ganze, als ich vor so circa 10 Jahren zu dem Void e.V., der das Voidfest macht, dazugekommen bin und da eben so Helferaufgaben übernommen habe und dann da immer mehr oder relativ schnell ins Orga-Team reingewachsen bin, dann zwischenzeitlich Vorstandschaft, bliblablub, und dann irgendwann eben auch Booking, aber relativ wenig und auf dem Festival selber eigentlich gar nicht, sondern wenn dann nur einzelne Shows. Und dann mit dem Dungeon Fire hat sich dann seit 3 Jahren das Ganze intensiviert und da sind pro Jahr bestimmt 5, 6 Shows mit jeweils 4 Bands, die da nicht nur aus meiner Feder natürlich, wir sind auch ein Kollektiv, die wir da immer zusammenschustern. Und da sind wir mittlerweile bei Volume 22, 21.
Okay, schon eine ganze Menge. Das macht ihr mit mehreren Leuten?
Genau, also man muss sich das so vorstellen, Void-Verein, innerer Kern, 25 Leute, und Dungeon Fire ist so eine Splittergruppe vom Void, die sich auf die schnelle Wege gehen will, und eben, weil wir die gleiche Musik hören, gibt es da nicht viel Abstimmungsprobleme. Also es ist einfach eine Splittergruppe, die sich eben auf diese ganze Black Metal, Metal, Punk, Chose, Thrash, Death Metal irgendwie so eingespielt hat. Und genau.
Das war, glaube ich, auch so das erste, was ich mitbekommen habe, was mit dir zu tun hat. Aber das war, habe ich tatsächlich erst auch sehr spät geschnallt. Da habe ich irgendwann mal ganz verwirrt auch dann dem Felix geschrieben, als ich dann erstmal die Verbindung dann kapiert habe, dass du mit dem Voidfest und mit den Dungeon, also Dungeon Fire wusste ich, aber Voidfest wusste ich halt nicht. Das war auf jeden Fall sehr funny, weil ich habe dich halt erst nur mit dem, über, ich weiß gar nicht, wie wir angefangen haben zu schreiben. Ich glaube über Lower Rhine, über Transcendent Music, irgendeine Show bewerben oder sowas ging's, glaube ich. Irgendwie kam der Kontakt.
Ich glaube schon, da lief bei uns der Vorverkauf nicht so gut, und dann habe ich dich irgendwie gebeten, dass du uns ein bisschen hilfst.
Und dann kam, glaube ich, irgendwie so auf, dass dann dieses Label-Vorhaben da ist, und das war, glaube ich, auch ungefähr so zum selben Zeitpunkt, wo der Felix mich so auch aus dem Nichts angehauen hat mit dieser Label-Idee, weswegen dann auch die Überlegung war so, dass man ja in Austausch gehen kann, weil wenn man sowas anfängt, dann, also man kann das ja auch zu zweit machen und sich austauschen, man lernt ja da gut voneinander, das hat's ja auch schon gezeigt jetzt, das ist auf jeden Fall, und erst dann,
absolut,
absolut, also finde ich auch. Und erst danach halt irgendwann, ich glaube, irgendwie einige Monate später habe ich dann mal geschnallt, dass du auch mit dem Voidfest zu tun hattest. Das war auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist krass. Also ich habe das so früh noch gar nicht kennengelernt gehabt. Aber jetzt letztes Mal, glaube ich, hauptsächlich auch über Blastard, die da ja, meine ich, gespielt haben, habe ich das dann erstmal so richtig gesehen. Und hier ein Kollege, der hier aus der Gegend kommt, war, glaube ich, da oder wollte dahin. Also, dass ich da erstmal richtig drüber gestolpert bin, was natürlich traurig ist, dass ich es so spät gemerkt habe. Aber krasses Ding auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Umfeld, aus dem du da in das Label reingegangen bist. Das ist cool, also definitiv.
Ja, voll. Also das hilft mir oder hat mir geholfen und hilft mir auch immer noch sehr. Also ohne den Void-Verein und auch das Dungeon Fire könnte das Label, so wie es jetzt ist, nicht existieren. Weil daraus so viele Kontakte entstanden sind, daraus auch Freundschaften, aber dieses ganze Netzwerk, also da zehre ich schon viel vom Void-Netzwerk und Dungeon Fire-Netzwerk. Also ohne diese Leute würde das auch nicht funktionieren tatsächlich.
Wie habt ihr die beiden so ein bisschen voneinander getrennt? Also gibt's da irgendwelche, sagt ihr, auf dem Dungeon Fire spielt Genre XY, Voidfest ist eher so da angesiedelt, oder wo ist da genau der Unterschied zwischen den beiden Veranstaltungsreihen?
Also der größte Unterschied ist, dass das Dungeon Fire ist enger geschnitten. Also Dungeon Fire ist eigentlich nur Metal/Punk, aber schon mehr Metal, also ich sage mal 80% Metal und dann noch ein paar so Black-Metal-Bands, die ein bisschen Punk-Einschlag haben und sowas. Und das Voidfest, das hat ja angefangen eigentlich mit Krautrock, Stoner, Psychedelic, ist dann auch mehr dann in so eine Death-Metal, Black-Metal-Richtung auch gegangen, aber das ist immer noch viel, viel breiter gefächert. Also das sind auch elektronische Acts mit am Start oder auch mal Solo-Künstler, Künstlerinnen. Also das ist viel, viel breiter gefächert einfach.
Deine Umgebung da in Regensburg, also ist das die, in der du auch zumindest musikalisch sozialisiert wurdest? Also bist du da aufgewachsen? Ist das dein Freundeskreis, deine Szene gewesen? Oder wo bist du dann da reingerutscht, dass du angefangen hast, mit den anderen Leuten, Menschen, das zu organisieren?
Mhm. Da muss ich auch wieder früher anfangen. Also dieses ganze Musikdingens, das wurde mir schon von meinem Vater in die Wiege gelegt. Also der hatte eine Plattensammlung, wo dir die Augen rausfallen, und da gibt es auch Fotos von mir. Das kann ich euch schicken. Oder, nee, Roman, du kennst es vielleicht eben, mein Profilbild im WhatsApp. Da habe ich da sitze ich mit den Kopfhörern von meinem Vater. Genau, also der hat mir früher schon gesagt, Daniel, Musik, und hat mir von Country, Folk, Classic Rock, 70s, 80s, Pop, alles gegeben. Und dann bin ich in die örtliche Provinz-Punker-Kneipe reingerumpelt, und der Barkeeper oder Wirt, der hat mich dann so richtig an die Hand genommen und hat so gesagt, wie ich so 15 war, so, Daniel, das hier ist Bad Religion, das hier, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Slime, I don't know, der hat mir so diese ganze Punk-Schose so dann so weitergegeben. Und dann, Jahre später, bin ich eben dann durch Freunde, Freundinnen in das Voidfest-Team mit reingerutscht, und dann ging es so richtig los mit auch wirklich dann härterer Musik, sage ich jetzt mal.
Und dann irgendwann kam bei dir der Zeitpunkt, ich habe jetzt zu viel Geld oder will Geld verbrennen und möchte Sonic Raid Records ein Label gründen. Was hat dich da geritten? Warum? Wie kam es dazu?
Also, das ist eigentlich ganz lustig, weil mir war schon ganz lange klar, dass ich das machen will. Was da der genaue Auslöser war, keine Ahnung, war irgendwann einfach mal so eine Idee, und die ist dann in meinem Kopf so seit 2, 3, 4 Jahren rumgeschwirrt, hab da auch mit vielen Freunden drüber geredet und immer so, ja, mach ich's nicht, welche Formate, und ja, und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mein Auto nicht mehr benutze, und dann habe ich mein Auto verkauft und habe dann die Kohle aus dem Autoverkauf als Startkapital für das Label genommen. Also so ist es dann, also die paar Kröten, die ich da bekommen habe, die sind dann direkt ins Label rein.
Ihr hattet dann, oder du hast dann, die ersten Bands haben sich bei dir gemeldet, oder du hast dann erstmal irgendwie, weiß ich nicht, Instagram oder was auch immer gestartet und die Leute, oder hast du sowieso Kontakt wegen der Booking-Geschichten, wegen der Live-Sachen? Bist du auf Bands zugegangen, wo du wusstest, dass die noch nichts haben, oder wie hast du da deine ersten Releases gefunden oder ausgewählt? Wie kam das dazu?
Also bei den drei Releases, die jetzt quasi draußen sind, also Swordbreaker, Krück und Dungeon Keeper, da war es, also bei Swordbreaker und Krück war es so, dass ich auf die zugegangen bin. Ganz einfach so, hey Leute, mir gefällt eure Mucke, habt ihr Bock auf eine LP? Fertig. Und bei Dungeon Keeper war es ein bisschen anders, weil da schon vorher die Bekanntschaft oder die Freundschaft schon da war. Und da kam man einfach irgendwann mal so ins Reden, so, hey, wir planen eine EP, wäre das was, können wir das machen? Und dann haben wir uns da mal zusammengesetzt und einfach mal, ja, gelabert, wie wir das machen können. Also das war mehr so ein aus einem freundschaftlichen Gespräch heraus entstanden. Genau, aber sonst, also es gibt auch Bands, die sich bei mir bewerben, ist auch was in der Mache natürlich, also geht in beide Richtungen. Also entweder suche ich mir was raus, was ich super cool finde, oder ich meine, das ist super cool, oder die Leute kommen auf mich zu. Also es ist wirklich, geht in beide Richtungen.
Und vor allem muss dir die Mucke wahrscheinlich gefallen in erster Linie. Also du hörst dir das an und dann danach geht es dann wahrscheinlich als allererstes.
Klar, also es gibt natürlich, also ich denke, das ist bei euch nicht anders. Es gibt ein paar harte Kriterien, so keine Faschos zum Beispiel, oder irgendwelche diskriminierenden Leute. Und dann ist natürlich subjektiv Geschmack einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich was rausbringe, wo ich irgendwie nicht so dahinter stehe und sage, ja, das passt schon, das wird sich schon verkaufen, aber selber gefällt es mir gar nicht so. Keine Ahnung, das hätte einen Fadenbeigeschmack. Also das muss mir schon passen.
Das ist ja letzten Endes auch so ein bisschen alles im Rahmen dieser ganzen DIY-Geschichte auch. Also man macht das ja nicht, um sich jetzt da irgendwie ein Standbein damit aufzubauen. Also ich meine, klar, wir haben das hier jetzt schon im Podcast mehrfach darüber gesprochen. Natürlich nimmt man das, wenn sich das dann weiterentwickeln kann, sodass man das weiterführen kann, sodass diese Refinanzierung passiert. Aber im Vordergrund steht ja schon immer erstmal, dass man das rausbringt von den Sachen, die man gut findet. Das ist bei uns auch, dass man erstmal guckt, man findet die Band gut, man findet die Leute gut, man möchte da irgendwie unterstützen. Es ist ja alles so dieses Unterstützungsmerkmal, was da im Vordergrund steht und nicht irgendwie jetzt, wie du schon gerade sagst, dass man sich dann was anguckt und sich denkt so, oh, das ist ein gutes Gesamtpaket, das wird sich mit Sicherheit verkaufen. Also das ist ja nie irgendwie so im Vordergrund. Aber interessant finde ich ja schon, du sagst es gerade vorher, als du in diese ganze Void-Gruppe reingekommen bist, hast du noch Rockmusik gehört und jetzt bist du bei einem Label, wo du Black Metal Punk rauspinkst. Also, was da passiert?
Ja, was ist da passiert? Das ist eine super Frage. Naja, erstens sind ein paar Jahre ins Land gezogen und Rockmusik war das damals auch nicht. Also, das war halt dann schon so Hardcore-Punk Richtung Nightbirds zum Beispiel. Oder ich war jährlich auf dem Flufffest zum Beispiel. Also so Hardcore-Punk, Power-Violence-Zeug, da war ich zu Hause. Und diese ganze richtige Metal-Ufta-Ufta-Geballer, das ist dann mit dem Volk gekommen tatsächlich.
Ja, ist cool. Das ist natürlich schon, es ist ja schon eine Entwicklung, ne? Also ich meine auch von Hardcore hin in die Richtung. Also ich meine, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren viele Leute aus so diesem Hardcore-Dunstkreis in diese Richtung abgewandert sind. Jetzt gerade auch wieder so ein bisschen zurückgehen. Ich finde so die letzten 2, 3, also gerade so nach Corona ist der Hardcore wieder ziemlich angestiegen. Jetzt passiert gerade wieder richtig viel, aber eine Zeit lang sind, glaube ich, schon relativ viele auch dann so in die Death und in die Black. Also ich rede auch von mir selber da. Das war ähnlicher Werdegang. Ist auch dann so lange Zeit in dieser Hardcore-Schiene unterwegs gewesen und dann auch irgendwo so ein bisschen in den Death und den Black Metal zurück. Ich habe das vorher mal gehört, bin dann hin und her ich bin da sehr flexibel gewesen in der Auswahl. Aber ist natürlich schon ein Unterschied, wenn du sagst, so ich habe Rock mit Rock angefangen und jetzt bist du irgendwo im Black Metal. Aber klar, ne? Man bewegt sich da die ganze Zeit so durch.
Ja, also ist ja auch nicht so, dass man dann nur das eine hört, aber es ist schon Favorite Genre, also dieses ganze Black Metal, vor allem dieses ganze Black Metal Zeugs mit so Punk-Einschlägen, das ist so das mich am meisten abholt, also da. Das spüre ich am meisten.
Das fühle ich sehr. Ich bin ja auch dörflich groß geworden und habe noch so diese Züge drin, dass man immer nur in einem Lager sein kann. Und das war dann auch immer so ein bisschen schizophren, dass man so hin und her gesprungen ist, bis ich dann irgendwann an dem Punkt angekommen bin, dass es da diese Ecke gibt, in der beides irgendwie zusammenkommt. Das fand ich sehr, sehr geil. Deswegen fühle ich mich da auch relativ wohl. Das ist eine coole Sache. Also Metal, der von Punks gespielt wird, ist so eigentlich das Beste, was man haben kann.
Der fucking Olymp.
Es ist ja im besten Fall auch mit dem Alter, genau, selbst dann innerhalb dieses Genres oder Metal-Oberbegriffs hat man ja dann am Anfang, weiß ich nicht, mit 13, 14 selbst da noch irgendwelche Scheuklappen auf. Und bei mir, also bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir sagen, so Alter, Black Metal, was für Kasper-Scheiße. Und das hat sich dann alles aufgelöst und mit dem Alter kommt dann ja auch eine gewisse Gelassenheit, was sowas angeht, irgendwelche Abgrenzungswünsche innerhalb eines Genres oder am besten noch innerhalb einer Szene, die eigentlich am selben im besten Fall arbeitet, das wirft man dann irgendwann mal ab. Und dann ist es schön, wenn sich dann sowas so ein bisschen vermischt und man sieht das auf jeden Fall bei deinen, wenn ich jetzt hier vor allem so Krück und Swordbreaker im Auge haben, was dann da so dieses punkig, bleckige, wie schön das ist, dass es sowas gibt und dass man sowas finden und hören kann, ja.
Ja, da gibt es auch, also diese Szene, die ist echt seit Jahren gut am Florieren. Also das macht auch echt Bock, weil da immer wieder was Neues rauskommt. Und es ist zwar schon oft mal die gleiche Formel, aber es ist trotzdem irgendwie immer fresh. Also es ist wenig repetitiv, sage ich jetzt mal.
Ich finde, gerade in dieser Kombination ist das schon so eine Sache. Je nachdem, welche Elemente du aus Metal und welche Elemente du aus Punk mischst, klingt das teilweise, obwohl es, wenn man das jetzt in der Rezension beschreiben würde, immer über diese Beschreibung gehen würde, sind das Musikrichtungen, die teilweise komplett unterschiedlich klingen. Also wenn man jetzt irgendwie Dungeon Keeper, gut, ich meine, das ist ja schon sehr Black Metalig, aber es hat trotzdem so ein bisschen dieser Celtic Frost Punk drin. Also ist ja auch kein Punk, aber wahrscheinlich werden mich jetzt Leute hassen, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Und aber Swordbreaker auf der anderen Seite vergleicht, man würde das in der Rezension mit ähnlichen Genrebeschreibungen lesen, aber wenn man es hört, also das ist ja unvergleichbar.
Daniel, in dem ganzen, sorry, ich muss nochmal kurz unterbrechen, in dem ganzen Label-Ding, ich habe nicht ganz mitbekommen, wann hattest du es gestartet? Gab es einen Tag, einen Monat, ein Jahr, wo du sagst, so, jetzt ging es los?
Ich würde behaupten, das ging los, als ich die Instagram-Seite online gestellt habe. Und das war im Mai oder Juni, würde ich sagen.
Ja, aber das ist ja letztendlich der Zeitpunkt. Also da, wo man sich entscheidet, rauszugehen, ist so, ja gut, jetzt ist es halt da. Jetzt sagt man, okay, ich bin jetzt ein Label und mal gucken, was passiert. Was war denn bis dahin für dich so das, was war so das Schwierigste, was für dich damit einherging? War es die Namensfindung, war es irgendwie das Logo, war es entscheiden, wen mache ich als erstes, wo geht das Geld, was ich vom Autoverkauf hin habe? Also was war so, würdest du sagen, die bisher so die schwierigsten Entscheidungen oder Entscheidungen, wenn du dich erinnern könntest?
Schwierig war diese Idee, also aus dem Arsch zu kommen und die Idee dann wirklich mal umzusetzen und nicht nur darüber zu labern, sondern das dann wirklich mal anzugreifen. Also vom Prokrastinieren ins Doing reinkommen. Label, Logo war kein Problem eigentlich. Da hat mir der Benjamin von Crypto Echoes aus Österreich, der hat mir das gezeichnet. Da danke nochmal. Was mich abgefuckt hat, war diese ganze Steuerzeug anmelden. Das war übel. Also ich habe da zwar eigentlich einen Background, dass ich das besser kapieren sollte, aber ich habe es trotzdem dann eher... Also war trotzdem irgendwie schwierig. Ja, also die eigene Motivation finden, es umzusetzen und dann das ganze Formelle, das waren so die zwei Sachen und die Namensfindung. Die drei Sachen, die waren tough.
Also ich glaube gerade diesen Startpunkt auch alleine in deinem Fall zu haben, also was du eben auch meintest, ne, man, das ist immer so eine schöne Idee, das ist immer so ein in einem leicht bierigen Vibe kann man jetzt sehen, wie geil das wäre, wenn man ein Label hätte, und dann erzählt man da ständig von und träumt davon, und aber das dann wirklich, glaube ich, mal zu machen, wie gesagt, gerade alleine habe ich einen riesen Respekt vor, weil ich weiß nicht, ob ich es alleine letztendlich gemacht hätte. Also ich hätte da echt ganz schön Hemmungen gehabt. Da hat es bei uns, bei Roman und mir echt geholfen, dass wir es zu zweit gemacht haben. Und ich glaube, dass du das da alleine für dich entschieden hast, ist schon echt also habe ich einen riesen Respekt vor. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das Ewigkeiten mit sich rumschleppt und bis man dann mal diese Seite erstellt hat und sich festgelegt hat auf einen Namen alleine. Das ist schon, glaube ich, ein echt weiter Weg gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht so leicht war.
Mir fällt noch eine Sache ein. Ich habe ewig an einer WordPress-Seite gearbeitet, bis ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, nach 2 Monaten, und habe mir dann Big Cartel geholt. Das war auch so ein richtiger Pain. Also das war schlimm, wirklich.
Also es war bei uns auch jetzt zuletzt Thema, wir haben ja, sind jetzt gerade mit der Seite rausgegangen, ich hatte die dir auch mal geschickt gehabt schon, und ich habe auch da, also ich bin ja jetzt auch nicht krass im Thema drin gewesen, bin relativ gut vorangekommen anfangs, und dann zum Schluss war aber halt auch mit den Zahlungsmethoden, da hatten wir dann hatte ich letztes Mal schon gesagt, den Lars vom Blastart, der dann da geholfen hat, weil ansonsten würde das teilweise in dem Checkout immer noch wie Kraut und Rüben aussehen, und ich war auch schon, soll ich auch schon zum Felix dann geschrieben, wir schmeißen die Seite wieder hin, ich mach die weg, wir machen jetzt einfach Big Cartel, ist jetzt egal.
Also ich hätte es auf jeden Fall schon gemacht, also ich hätte es nicht bis dahin gebracht, ich wäre auch zu Big Cartel oder irgendeiner teureren Bezahllösung, Shopify etc. gegangen, ich hätte den Atem, bei manchen Sachen kann ich sehr bissig sein, da mit diesen scheiß Zahldingern da und sowas da alles war bei unserer Seite, hätte ich deutlich früher das Handtuch geworfen, also da nochmal Respekt an dich, Roman, dass du das gemacht hast, aber das ist ja dann auch so das, was man auf dem Weg dann erstmal alles so lernt. Ne? Man hat dann da irgendwie, guckt erstmal, wo mache ich das dann? Man sieht viel Bandcamp, Big Cartel natürlich auch bei den Bands selber sehr häufig. Wir waren dann auch, obwohl wir das wussten, sehr überrascht so, wie sehr diese 10% von Bandcamp dann auch wehtun irgendwie so. Dann kommt da mal eine Bestellung rein, ne? Und man freut sich natürlich über jede einzelne Bestellung. Das heißt, man guckt sich jede an und sieht dann so, oh, 10% runter, ja, ich verstehe es warum, aber es ist so, oh. Weshalb bei uns dann diese ja, eigener Shop oder halt eben Big Cartel vielleicht dann auch eine bessere Wahl auf jeden Fall ist. Aber du lässt ja Bandcamp auch noch parallel laufen, richtig?
Ja, aber erst seit kurzem. Tatsächlich erst seit, muss ich jetzt lügen, drei Wochen?
Wie sind da deine Erfahrungen so? Also hast du, wird dadurch, also ist da schon was passiert so? Also ist das für die Sichtbarkeit gut?
Ja, also ich kämpfe natürlich auch mit den 10%, die tun mir auch weh. Ich denke, bei Bandcamp sind halt die Leute, die Bock haben auf das Ganze. Und die sich in diesem Discover-Mode durchklicken und schauen, neueste Veröffentlichung, Hardcore-Punk, neueste Veröffentlichung, Black Metal, Raw Black Metal, was weiß ich. Und da findest du die Leute eigentlich. Also das ist schon, ja, geil für die Community eigentlich.
Ist ja auch so ein bisschen, die, also das ist ja Social Media zu einem gewissen Grad. Also das ist ja nicht nur reine Veröffentlichungsplattform, sondern wie du schon sagst, gerade dieser Discovery Mode, das habe ich mit Felix damals auch schon direkt gesagt, so war von vornherein klar, wir müssen definitiv auch Bandcamp mit dabei machen. Wo wir dann vertreiben, also da war ja dann tatsächlich, dass wir dann gemerkt haben, so okay, wenn du das mal hochrechnest und so eine komplette Pressung über Bandcamp verkaufst, was du da dann abtrittst für die gesamte Pressung, da schluckst du halt schon, wenn du gerade sowieso erstmal vorne und hinten gucken musst, dass du die Sache überhaupt irgendwie zusammenhalten kannst. Aber dass man da präsent ist, fand ich dann schon gut oder auch wichtig. Aber wir haben dann schon auch relativ schnell gesagt, so okay, wir machen das aber noch irgendwo anders. Und ich glaube, ich habe das sogar bei dir gesehen, dass du dann einfach gesagt hast, okay, wir machen die 10% hoch im Bandcamp-Shop. Bei mir gibt's das aber belegt. Das fand ich eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Das haben wir dann nämlich auch so übernommen. Wir wollten erst aus Bandcamp ganz raus, haben dann aber auch darüber gesprochen, okay, dann machen wir das einfach so, wenn sich jemand sicher fühlen möchte, weil ich glaube, Bandcamp generiert auch so ein bisschen Sicherheit bei den Käufern teilweise. Und wenn man dann sagt, okay, gut, dann zahlst du halt die 10% mehr und kannst das auch über Bandcamp kaufen oder halt direkt bei uns im Shop, wenn dann Leute irgendwie Stammkunden sind oder so und dann immer wieder kommen und wissen, der Shop läuft oder die Leute, die dich halt auch einen kennen, dann kaufen die halt einfach über den Shop. Dann ist das natürlich easy, aber dann hat man so ein bisschen diese Sicherheit auf beiden Seiten.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht kurzer Zwischenwurf, subword.com, sagt euch was? Das ist quasi das neue Bandcamp, das neue Community-geführte Bandcamp.
Ich kenne tatsächlich nur Ampwall, das habe ich bis jetzt schon gesehen.
Ja, und Subverb ist quasi nochmal so eine Weiterentwicklung, die jetzt gerade in der Beta-Phase ist und Ende des Jahres online gehen soll. Im Prinzip sehr Bandcamp-ähnlich, aber alles Community-driven und ohne Abgaben.
Genau, hier steht auch direkt, ne, Bandcamps, Corporate Acquisitions, Threatens Independent Music, also scheinbar ist da ja auch irgendwas im Hintergrund am Laufen, wie es halt immer so ist, irgendeine Plattform wächst und wächst und wächst, irgendwer kauft es, irgendwas wird schlechter, wobei ich auch, also ich muss sagen, auch wenn man eine Bestellung sieht bei Bandcamp und da gehen 10% ab, das tut einem immer im Herzen weh. Letztendlich ist es eine sehr schöne, einfache Plattform, um sehr schnell Sichtbarkeit zu schaffen. Ich finde, grundsätzlich hat das schon auch so alles seine Berechtigung. Eine Big Cartel, wenn du da jetzt irgendwie 20, 25 Artikel reinstellen willst, dann musst du ja auch irgendwie deine 12, 13 Euro, glaube ich, monatlich abtreten irgendwann. Also alle halten natürlich irgendwo die Hand auf, aber Subvert habe ich hier gerade mal aufgeschlagen, würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Wobei dann auch die Frage ist, wann wird es irgendwann wieder zu viel? Ne? Wenn man jetzt überall stattfindet, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, wird mal beobachten, aber das sieht interessant aus. Habe ich noch nie von gehört.
Mein Traum ist, dass ich entweder Bandcamp oder Big Cartel irgendwann durch Subvert ersetzen kann. Das ist meine Wunschvorstellung.
Also rein realistisch gesprochen, nur auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, irgendwie für deine, also der Felix sagte gerade 12 Euro für Big Cartel, fürs Hosting zahlst du aber auch halt 8 Euro, 9 Euro im Monat, ne? Also das schenkt sich jetzt nicht viel. Ist nur mehr Arbeit. Also dementsprechend, da ist es, glaube ich, sowieso nicht so. Also je nachdem, was man will. Wir wollten halt noch diese News-Seite drauf. Das ist natürlich cool. Man hat ein bisschen mehr Freiheiten, wenn man das dann über WordPress macht. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Zeit da auch teilweise nicht hat, ist es auch vollkommen legit, dann über Big Cartel einfach zu sagen, okay, ich schmeiß das da einfach rein. Ich glaube, bei Bandcamp ist aber auch so ein bisschen jetzt gerade mit dem Thema Subword nochmal. Da war, glaube ich, auch mit dem damaligen Verkauf, ne, dass da auch ganz schön viel Probleme im Hintergrund waren. Dass da irgendwie gewerkschaftlich wurde, glaube ich, auf Instagram, also nicht Gewerkschaft, es war, glaube ich, keine Gewerkschaft, aber es war irgendwie sowas in die Richtung, was sich da gebildet hatte, wo dann über Instagram auch berichtet wurde, wo auch nach dem Verkauf irgendwie Leute massenhaft rausgeschmissen wurden, teilweise auch sehr systematisch nach visuellen Kriterien, meine ich mich auch zu erinnern. Da kannst du jetzt aber auch, also da bitte gerne nachschlagen, keine Angaben ohne Gewähr. Weswegen ich halt auch schon verstehen kann, dass manche sagen so, Bandcamp, ich weiß nicht. Bei uns im Transcendent Music Blog Chat war das auf jeden Fall lange Thema, dass einige davon, also die Firma, die Bandcamp aufgekauft hat, hatte vorher auch schon mal was anderes aufgekauft, was die einfach komplett vor die Wand gefahren haben. Und deswegen war bei uns dann relativ schnell so ein bisschen die Überlegung, scheiße, das wird jetzt auch vor die Wand fahren. Ist ja nicht passiert, es hat sich ja nicht viel verändert bis jetzt. Es hält sich ja in Grenzen. Aber da ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, dass bei vielen auch noch so dieser Beigeschmack da ist, der dann auch so ein bisschen in Richtung andere Portale drängt, was ich auch halt absolut nachvollziehen kann.
Ich habe es hier mal nebenbei aufgerufen, das ist ja mega spannend. Das wurde 2022 von Epic Games gekauft, falls euch das was sagt. Das ist die jetzt ist ein anderer Eigentümer, aber das ist die Firma, die Unreal Engine entwickelt oder halt zum Beispiel Fortnite. Und dann im Oktober 2023 von Songtrader gekauft. Die sagen mir nichts, ist wahrscheinlich irgendeine, was auch immer, Plattform-Holding, schieß mich tot, Geschichte. Aber es ist ja witzig, dass Epic Games mal Bandcamp gekauft hat. Okay, das. Aber jetzt, wo ich das gelesen habe, irgendwie klingelt's da. Diese News habe ich mal gelesen, ja. Witzig. Thema Shop und so können wir, glaube ich, wahrscheinlich, da müssen wir uns nochmal off-Mic wahrscheinlich austauschen. Da kann man ja, glaube ich, sehr viel über Erfahrungen und was läuft nicht, immer mal wieder updaten, weil das ist ja, glaube ich, ein Rabbit Hole ohne Ende. Ich würde gerne nochmal wissen, Daniel, von dir, wie war das, wenn du irgendwie schon Schallplattenenthusiast warst und bist, wie war das für dich so, das mit dem ganzen Presswerk finden, was will ich da eigentlich, wenn ich da was bestelle, also Grammatur, Insert, Material, wie hast du dich da reingefuchst? Wusstest du eh schon alles oder hast du das übers Presswerk die Infos geholt oder von Freunden, von anderen Label? Wie war das da? Also, als du deine erste Bestellung getätigt hast, wo bist du vielleicht drüber gestolpert? Wie lief das?
Also ich habe mich im Vorfeld natürlich informiert bei anderen Labels tatsächlich, wo die so pressen lassen, welche Auflagen auch. Also es war mir auch, also bevor ich das Label gestartet habe, habe ich jetzt nicht unbedingt gewusst, was so eine typische Underground in Anführungszeichen Auflage, wie viel man da macht. Das habe ich mir alles mal erfragt und dann eben, wo lässt ihr pressen? Ja genau, welche Auflage? Macht ihr Special Editions? Etc. Habt ihr eventuell, gibt es manche Presswerke, die einen schlechten Ruf haben, einen guten Ruf, lange Wartezeiten, kurze Wartezeiten? Genau, und dann habe ich mir irgendwann mal über ein paar Tage ja Websites angeschaut, also auch von den größeren Presswerken, das eine riesige in Tschechien, wo ich den Namen immer vergesse. Und dann bin ich eigentlich in der Nähe von Regensburg, gibt es noch My45, da habe ich mal geliebäugelt damit und dann wurde mir aber nochmal zugetragen, hey, schau mal nach Augsburg, da ist Duophonic, die sind klein, haben einen ziemlich geilen DIY-Ethos, Und vernünftige Preise, super Qualität, klingt immer super, Verarbeitung super. Du kannst mit den Leuten Sonderwünsche aushandeln. Und es ist alles sehr, sehr herzlich, freundschaftlich. Und bei denen bin ich dann gelandet tatsächlich. Und habe jetzt da eben mittlerweile drei Platten machen lassen und die sind alle drei Bombe geworden.
Das ist, glaube ich, das Label, bei dem wir unsere erste Platte haben pressen lassen, ist, meine ich, auch irgendwo in den Süden gezogen, ne?
Die sind jetzt, genau, sind da angekommen, das war Sounds in Vinyl, die hatten hier bei mir in der Nähe gestartet vor ein paar Jahren in Reken und sind jetzt neulich auch in deine Ecke, Daniel, gezogen. Ich glaube, es war auch, war sogar, nee, war es Ingolstadt, nee, war Regensburg, glaube ich sogar. Und die waren, also wir haben leider nur eine Platte über die realisieren können, weil die dann, als ich den nächsten Auftrag an die geschickt habe, gesagt haben, ey, sorry, hier vor Ort, wir ziehen jetzt gerade um nach Süddeutschland. Mit denen war ich auch echt zufrieden. Also es war, da war es halt echt schön, dass ich dann unser erstes Release, was ich da bestellt habe, zumindest, das konnte ich dann persönlich abholen. Ich bin da einfach hingefahren, habe die Dinger ins Auto geladen. Hatte keine Palette vor der Tür stehen, das war ganz schön. Sind dann aber leider direkt umgezogen, als ich gesagt habe, so hier, das wäre das zweite Release, würde ich gerne hier bestellen, haben die gesagt, so, ja, nee, jetzt gerade ziehen wir erstmal um. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen links und rechts geschaut, was es dann noch so für Alternativen gibt. Weil ich kann es dir mal rüber, ich kann nochmal gucken, wo die saßen, falls du nochmal eine Alternative brauchst. Die waren auf jeden Fall Süddeutschland. Und da war ich auch, also da waren wir ja noch komplett grün. Haben uns natürlich auch irgendwie schlau gemacht, so, ne, die Grammaturen und Bezeichnungen und so weiter, das findet man ja irgendwie auch alles. Aber die waren auch im Kontakt sehr verständlich. Ne? Man ist da ja auch Kunde, man will ja, die wollen ja auch, dass man zufrieden ist im besten Fall. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da auch, ja, der Kontakt manchmal nicht immer positiv ist zu manchen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keine Horror-Stories gehört. Aber ich kann das, wenn man da was gefunden hat, wie in deinem Fall jetzt Duophonic und das lief gut, ist das ja perfekt. Ne? Man hat da seine festen Ansprechpartner. Und wenn bei den Releases, die man da bisher nach Hause bekommen hat, alles sauber und schön verpackt war und alles war gut, Farbe gut, Ton gut, Testpressung kam einigermaßen flott, dann ist ja super angenehm, wenn man da direkt schon weiß, ja, warum erstmal wechseln, wenn man was hat. Finde ich auch sehr schön, ja. Wie ist denn für dich dieses ganze Thema? Naja, man muss ja in dieser Sparte und in der Größe, in der wir uns da bewegen, um jeden Verkauf so ein bisschen auch kämpfen. Ne? Also ich glaube, einfach so, man sagt jetzt einmal so hier, das Album kommt dann und dann. Okay, dann kommen vielleicht ein paar Bestellungen, aber ich glaube, nach 1, 2, 3 Tagen kommt dann schon wieder gar nichts mehr. Also das ist zumindest mein Eindruck. Man muss echt die Hemmung verlieren, fast jeden Tag irgendwas rauszukrachen von wegen, ey, hier ist noch was. Also jetzt nicht vielleicht immer die eklige Verkaufsaufforderung. Ich glaube, das langweilt die Leute auch irgendwann. Aber wie gehst du das an? Das ganze Thema Kommunikation nach außen, Social Media ist die Plattform zum Bewerben. Was hast du da so für dich mitgenommen? Wie läuft das so für dich? Was ist da deine Vorgehensweise, um das Ganze rauszutragen an die Leute?
Mir ist auch genau das aufgefallen, was dir aufgefallen ist. Blöd gesagt, von nichts kommt nichts. Also, wenn man nicht aktiv ist auf Social Media, dann siehst du das auch an den Klickzahlen, sage ich jetzt mal, auf deiner Homepage, in deinem Shop. Es geht dann einfach nach unten. Also, du musst schon regelmäßig, wenn nicht sogar, wie du auch sagst, täglich was liefern. Das ist bei mir natürlich auch nicht täglich und auch nicht täglich irgendwas, was direkt mit dem Label zu tun hat, weil ich einfach nicht täglich irgendwelche neue News fürs Label habe, weil ist ja immer noch quasi ein Hobbyprojekt. Aber ich versuche dann zumindest, wenn ich jetzt nicht irgendwie was Neues in den Distro reinbekommen habe oder eine neue Platte von mir selber ansteht, dann versuche ich zumindest, dass ich andere Labels teile oder andere Künstlerinnen teile oder ein Konzert teile. Was dann auch dankbar ist mit eben Voidfest Dungeon Fire, weil da eben auch viel passiert und da kann man sich dann auch irgendwie gegenseitig unterstützen. Also ja, also im Prinzip kann ich das unterschreiben, was du sagst. Man muss einfach aktiv sein, dass die Leute checken, dass man da ist.
Kommst du dir dabei auch manchmal, also ich habe das nämlich manchmal, ich fühle mich dabei manchmal so ein bisschen schmutzig. Ne, immer diese ganze Scheiße mit irgendwie, hier Shop und bla und Kauf und bestellt und also ich fühle mich da, also ich, das ist, gehört halt so ein bisschen dazu. Und wenn man, wenn man das rausballert, das sehen ja auch nicht immer alle die Leute. Und das ist ja, ne, das gehört halt ein bisschen dazu. Aber ich fühle mich dabei manchmal, echt manchmal denke ich mir so, mein Gott, ist das nervig, was ich hier für eine Scheiße posten muss. Und bitte, bitte kauft, nur halt ein bisschen verklausuliert. Ist mir manchmal sehr unangenehm. Aber ich glaube, das muss man irgendwie ablegen wahrscheinlich.
Ja, geht mir genauso. Und macht da tatsächlich auch einen Prozess durch, weil ja, man muss den Leuten das Angebot machen, dass sie es auch wahrnehmen können, weil wenn du ihnen kein Angebot machst, dann wird es auch keiner wahrnehmen. Und dann haben die Leute keine Platten und du bleibst auf den Platten sitzen und dann schauen alle blöd in die Röhre.
Genau, am Ende hast du dann da bei dir im Keller, Garage oder Dachboden, wo auch immer du die hinlegst, hast du da, weiß ich nicht, 300 Sword Breaker, nochmal 200 Krück, nochmal 300 Dungeon Keeper. Und irgendwie soll das ja auch mal weggehen. So, also gut, klar, die Bands kriegen auch ein bisschen was und touren und spielen hoffentlich sehr viel und bestellen nochmal was nach. Aber trotzdem, ja, wenn es das nicht nach drei Releases gewesen sein soll, dann kommt man nicht drum herum, das irgendwie überall rauszutragen.
Was auch vielleicht gut ist, wenn man eben sein eigenes Netzwerk immer, also wenn man sich da wirklich gegenseitig unter die Arme greift. Also das ist wirklich auch einfach mal mit anderen Labels Deals machen, hey, ich crossposte deine Stories, du meine, wenn es natürlich passt. Und ja, und sich einfach gegenseitig da in dieser kleinen Szene, sage ich jetzt auch mal ganz, ganz ehrlich, es ist klein, wenn man da länger drin ist, dann kennt man die Pappenheimer schon irgendwann. Ja, dass man sich da einfach gegenseitig auch hilft, das ist ja auch ein sehr, sehr großer Punkt, den man einfach nicht, also dieses ganze Netzwerk, man hört ja immer Networking. Meine Erfahrung ist, das ist tatsächlich der Key.
Ich find's halt manchmal witzig, das ist ja so, ne, als Menschen, die irgendwie so in AZs sozialisiert wurden, wie wir hier, ne, und man fühlt sich ganz klar dem politisch linken Spektrum zugeordnet und dann so Sachen zu sagen wie Netzwerken ist wichtig und Werbung machen ist wichtig und Instagram ist wichtig. Also man fühlt sich, man scheut da ja eigentlich vor zurück. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen gegen das, was man eigentlich so gelernt hat, auch aus seiner Jugend-AZ-Erfahrung und so weiter. Und eigentlich, wo man immer noch sagt, so, boah, jo, irgendeine neoliberale Scheiße hier wieder coin, das tut manchmal auch so ein bisschen weh, aber es muss ja halt auch irgendwie laufen. Es ist halt einfach ja nicht, es klappt sonst ja einfach nicht, wenn nichts reinkommt. Und das ist dann hoffentlich das, was du auch dann bemerkst, dass da Vorverkaufszahlen irgendwo mal passieren und dass man dann auf einmal merkt, ah ja, cool, da ist jetzt schon wieder ein Teil von dem nächsten Release zumindest irgendwie so ein bisschen anfinanziert. Ne? Man sicherlich steckt dann nochmal wieder was selber mit drauf, wenn man dann noch ein Auto verkauft hat. Aber man merkt dann schon, an dem Punkt habe ich das Gefühl, sind wir so langsam gerade, dass man zumindest wieder irgendwie, ne, weiß ich, die nächste Bestellung kostet wieder 2.000, 2.500 Euro. Wenigstens so 500, 600, 700, 800 sind so langsam mal irgendwo links und rechts reingekommen. Man kann damit wieder was machen. Und man muss wirklich, ja, manchmal seine, ich will nicht sagen, seine Ideale verkaufen, aber manchmal fühlt man sich echt schon wie so ein kleiner Christian Lindner, der sagt, Netzwerken, Social Media, verkaufen, 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 das ist wichtig. Aber ey, wir geben es ja hoffentlich zurück in irgendeine coole, schöne Szene und an nette Menschen, die das raustragen und geile Einstellungen haben und keine Arschlöcher sind, so.
Ja, voll. Und was vielleicht auch gut ist für unser Gewissen, wir verkaufen keinen Müll, sondern wir verkaufen coole Mucke.
Es ist ja auch zu einem gewissen Grad so ein bisschen die Frage, was ist der Zweck, warum wir das tun? Also wir wollen ja hier nicht irgendwie massenhaft Erträge für uns selbst generieren, sondern es geht ja darum, dass einfach nur das bewerkstelligt wird, dass man die Geschichte, die man macht, die ja auch letzten Endes Support in die Szene reingeben, ist, dass man das auch weiterführen kann. Also wir wollen ja nicht irgendwie reich werden dadurch, sondern man möchte ja nur mit dieser Aufmerksamkeit, die man für sich generieren möchte, so ein bisschen diese Struktur herstellen, dass man das die ganze Zeit halt einfach weitermachen kann, weil das ja letzten Endes, also es fühlt sich ja auch irgendwo gut an, wenn man diese Unterstützung an die Bands rausgeben kann, dass man sagen kann, ja komm, wir machen das zusammen, wir bringen das raus und das ist ja auch nur das, was man fortführen möchte. Man möchte ja nicht irgendwie sich sagen können, so ja, und dann habe ich mein Haus davon bezahlt und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssen, dann war dann alles vorbei, dann habe ich alles in anderen, also das ist so ein bisschen, also ich würde mich da komplett loslösen von neoliberalen Strukturen, das würde ich damit tatsächlich gar nicht sehen. Es fühlt sich ähnlich an, Also es ist, wenn man das von außen sieht, sieht das genau gleich aus. Aber ich finde so, der Zweck, der dahinter steckt, differenziert das komplett. Denn wir wollen ja nur das, was wir machen, weiterführen können und nicht irgendwie jetzt da, was weiß ich, was für Zahlen schießen. Dementsprechend finde ich das vollkommen okay. Deswegen habe ich da auch, also so dieses schlechte Gewissen habe ich jetzt nicht so sehr, weil letzten Endes ist das ja irgendwie hier für die Sache, die wir da alle gemeinsam machen. Also es ist ja immer noch dieser DIY-Spirit drin. Das ist das Gleiche, wie auch wenn du irgendwelche großen Shows hast, wo dann auch für die Vorverkaufszahlen geworben werden muss, damit diese Show überhaupt zustande kommen kann. Ne? Also das ist auch vollkommen legit, dafür zu werben und zu sagen, komm hier, bestellt bitte vor, weil ich weiß nicht, Unsicherheit, dies, das. Wir kennen das ganz gut, wie das ist mit Unsicherheit. Wenn die Vorverkaufszahlen nicht da sind, dann denkt man sich schon so, 2.500 Euro. Und das ist ja bei einer Show genau das Gleiche und ich finde das aber vollkommen okay. Also weil am Ende ist immer die Frage so, das ist für einen eine kantisch geprägte Person wie mich sehr schwierig, das zu sagen, aber es ist so ein bisschen der Zweck am Ende, um den es geht. In der Hinsicht finde ich das aber vollkommen legit, das zu sagen. Also da geht es wirklich darum, dass das den Unterschied ausmacht. Und ich bin nicht Christian Lindner, nenn mich nicht so.
Würde ich gleich gerne noch fragen, was für dich bisher so am anstrengendsten oder frustrierendsten war. Du kannst ein bisschen nachdenken, weil ich habe letzte Woche, da möchte ich gerne mal von erzählen, das erste Mal einmal gemerkt, so, boah, scheiße, das kann auch ganz schön haarig manchmal sein. Ich hatte jetzt diese und letzte Woche Urlaub, war letzte Woche so ein bisschen angeschlagen gesundheitlich, also eine kleine nervige Erkältung, weiß nicht, super fit, ne, erstmal schon mal nervig, okay, Urlaub, krank geworden. Und dann war letzte Woche Freitag, stand das Release von Flesia an, Achterbahn-Ekstase ist rausgekommen und eigentlich hatte ich gar keinen Bock, also ich musste halt dann noch irgendwie die ganze Woche gucken, dass wir da immer was zu, ne, weil eine Woche vor Release, da muss man irgendwie was machen und ich hatte einerseits Urlaub und war ein bisschen krank. Und da muss ich dann schon sagen, da habe ich das erste Mal gemerkt, so Alter, das ist, also wenn ich jetzt noch sicker gewesen wäre mit wirklich irgendwie hohem Fieber oder so, hätte ich trotzdem irgendwas machen und ein bisschen arbeiten müssen so oder es wäre total versandet. Da habe ich das erste Mal gemerkt, so oh, scheiße, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie in der Selbstständigkeit oder da finanziell abhängig von, aber ich möchte natürlich oder wir wollen, dass das gut läuft und dann muss man sich da leider auch mal irgendwie so halb krank oder im von seinem Dayjob im Urlaub ransetzen und da was machen, das fand ich nicht so leicht. Also das hat mich letzte Woche echt so ein bisschen gefordert, weshalb ich diese Woche, meine zweite Urlaubswoche, auch so ein bisschen angekündigt habe. Roman, du hast es gemerkt. Ich habe gerade so eine kleine so, oh, ich glaube, ich mache diese Woche gar nichts fürs Label. Eigentlich stehen noch so ein paar Sachen an. Aber jetzt gerade ist es so, ja, komm, ich muss da, wir leben da nicht von. Das geht jetzt auch mal eine Woche so. Aber letzte Woche ging es irgendwie nicht so anders. Klar, ich hätte dir, Roman, alles zuschieben können, irgendwie auch, aber irgendwie doof, geht auch nicht immer so. Da musste ich mich hinsetzen und dann da, ja, obwohl ich nicht wollte und auch so ein bisschen mich schlecht gefühlt habe, quasi arbeiten im Urlaub. Und das fand ich, naja, es war mal so eine andere Erfahrung, was dieses Label angeht. Ne? Man ist idealistisch, hat Bock und ja, yeah, geil, geil, die Bands sind alle nett und es läuft und die Mucke ist cool. Ja gut, und dann bist du krank, hast Urlaub und musst aber trotzdem da irgendwie was machen, weil der Release-Termin steht. Was war für dich so die bisher nervigste Erfahrung?
Würde ich jetzt zwei Sachen sagen, beziehungsweise drei. Die erste nervige Sache war ich selber schuld. Ich hätte ein Release machen können, ich will jetzt keinen Namen nennen, habe dann die Kommunikation von meiner Seite ein bisschen einschlafen lassen und dann hat sich ein anderes Label den Deal gekrallt und die Platte ist voll durch die Decke gegangen. Das war schade. Was ist noch nervig? Ultra nervig ist, weil ich habe ja relativ viel Distro, also ich bekomme relativ viel von anderen Labels. Und wenn dann ich mal nicht daheim bin und die nette Nachbarin das Paket nicht annimmt, dann wird immer das so gefühlt letzten DHL-Shop in der ganzen Stadt wird dann dieses Paket hingeliefert. Und da mein Auto ja weg ist, habe ich mir mittlerweile so ein Lieferando-Lieferrucksack geholt und mit dem tingle ich dann los bei Wind und Wetter und hole dann die Platten ab. Das nervt, also auch wenn man krank ist, kann man das dann machen. Und ja, und allgemein, wenn halt einfach mal, egal ob man jetzt krank ist oder einfach gerade mal ausgelaugt von Daily Work und so. Und dann muss man trotzdem irgendwie noch was machen, weil man auch den eigenen Anspruch irgendwie hat. Das kann dann schon ein bisschen ja, an die Substanz gehen. Aber ich finde, wenn man es dann wieder gemacht hat, dann ist man wieder froh und dann findet man wieder, ja, cool, ist eigentlich eine geile Sache, ey, Alter, du hast ein Level, ist cool. So, also, es gibt schlechte Erfahrungen, aber for the greater thing ist immer alles cool.
Ich denke auch, also diese Rückmeldung der Bands und dann auch tatsächlich, wenn die Nachricht aufpoppt, es wurde was verkauft oder vorbestellt, das hilft dann auf jeden Fall, dass man checkt, so, ja, es lohnt sich schon irgendwie dann dran zu bleiben und das dann auch mal zu machen. Also klar, wenn man total fertig im Bett liegt, dann kann man das sicherlich nochmal mit den sehr netten Bands, die man da ja im Roster hat, besprechen. Ist ja gut, dass das bei dir bisher und bei uns ja auch, also kein Zeichen von totaler Müdigkeit ist. Aber ich glaube, es ist ja ganz normal, auch bei anderen Sachen, die man gerne macht, ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Musik macht, schreibt oder so, irgendwo gibt es ja immer mal so ein paar Hochs und Tiefs und da muss man dann irgendwie durchkommen und dann weitermachen. Ich gucke gerade mal hier auf unseren Plan. Zum Thema Sonic Great Records. Roman, möchtest du noch eine Frage Daniel stellen oder Daniel, möchtest du noch was loswerden zu deinem Label, außer natürlich, was da noch alles so rauskommt, das können wir gleich nochmal am Ende ranschmeißen, aber gibt es da noch irgendwas, was du gerne erzählen wollen würdest, eine Geschichte, eine Erfahrung oder Roman, hast du noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest im Bezug auf Daniels Label Sonic Great Records?
Ich würde Daniel erstmal den Vortritt lassen, wenn er was sagen möchte.
Definitiv kann ich Danke sagen, also ich kann Danke sagen, dass Leute die Sachen kaufen und dass die Bands Bock haben, dass sie bei mir was rausbringen und dass es auch echt gut angenommen wird. Also jetzt nicht irgendwie finanzieller Natur, aber das ist einfach so, hey, Alter, dein Distro ist geil, du bringst geile Platten raus, die Kommunikation mit dir ist super. Ja, also da einfach mal so auch Danke an alle, also an die Leute, die das kaufen, an die Bands und so. Also ja, macht Spaß.
Ich hatte hier noch in unserem kleinen Fahrplan, weil wir haben, wenn wir noch Lust und Zeit haben, können wir da gerne noch mal so ein kleines bisschen reinsteigen, im DIY, den Begriff ein bisschen zu erörtern, wenn wir da Bock drauf haben. Ich hätte Lust, weil wir das auch in vergangenen Folgen, mir ist aufgefallen, wir schmeißen den Begriff auf jeden Fall gerne um uns. Und der ist ja auch relevant und treffend und so weiter, aber ich weiß nicht, da gibt's jetzt, ich habe keine Definition oder so nachgeschlagen, ne? DIY, mach es selbst oder setz es selbst um in der Übersetzung. Sind wir DIY-Label, ja oder nein? Wie würdet ihr das beantworten für euch?
Also definitiv ja, weil wir haben ja keinen, also es ist ja, sag ich mal, aus einer, wie sagt man so schön, intrinsischen Motivation rausgekommen. Und wir machen es auch selber, was ja der Name DIY eigentlich in sich trägt. Also ja, 100% ja, sind das DIY-Projekte.
Würde ich auch sagen. Also ich bin manchmal so ein bisschen am Überlegen. DIY ist für mich dann auch immer vor allem, ich sehe dann immer Steffen von Lycantrophic Chance, wie der da irgendwie am Tisch sitzt und irgendwelche Buttons hebelt oder was weiß ich, irgendwie die Tapes da selber ausschneidet und reinmacht. Das ist für mich immer noch so ein bisschen mehr dieses Hands-on, ich bastel und baue was DIY. Das ist bei uns, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht ganz so stark, wobei ich natürlich dann auch irgendwie auf dem Boden liege und die Flesia-Platten alle beschrifte hinten auf dem Cover oder was weiß ich, ne? Also ein bisschen manuelle Arbeit gehört da sicherlich zu, aber ich glaube, dieser in meiner Definition DIY, da, was du schon gesagt hast, irgend so eine intrinsische Motivation, irgendein Idealismus gesteuertes Ding ist es. Im besten Fall ist man halt auch unabhängig, also independent, also da ist jetzt kein Konzern oder großer Gönner, der dahinter steht und sagt, naja, mach das mal noch ein bisschen mehr in die oder die Richtung, also wir können komplett selber entscheiden, das ist da glaube ich auch wichtig, um diesem in Anführungszeichen DIY-Spirit irgendwie zu bestehen oder dem wiederzugeben. Eine gewisse politischer Hintergrund, also man könnte es leider ja auch in die andere Richtung treiben, also irgend so ein Rechtsrock-Label ist auch ein DIY-Label, ob der jetzt dann irgendwo im Keller, also das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt auf die linke politische Ebene zu setzen, oder es kann natürlich auch einfach ein Indie Label sein, was eher so Singer-Songwriter-Sachen rausbringt, die jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt sofort nach außen hin total politisch sind. Auch das könnte sich ja DIY schimpfen. Aber ich glaube, ne, diese Selbstbestimmung, irgendwie unabhängig zu sein. Also eigentlich passt dann der Begriff Indie teilweise sogar noch ein bisschen besser manchmal, finde ich.
Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen mehr nachgedacht. Also ich glaube, DIY ist auch viel davon geprägt, dass du nicht nur irgendein Ding machst, sondern du machst dein Ding. Also du machst dein Ding und du setzt dir auch selber irgendwo Grenzen. Und es gibt eigentlich keine vorgefertigten Grenzen, sage ich jetzt mal. Also du musst jetzt nicht zu Person XY gehen und sagen, kann ich das mit Kaltkühl machen oder nicht, sondern du machst es dann einfach. Und das, ja, schwingt da auch irgendwie mit. Und das ist eben zum Thema Politik, also das DIY ist per se für mich nicht politisch, aber es gibt halt politischen Akteuren, sage ich mal, Spielraum. Und wie du auch schon gesagt hast, also leider auch in die andere Richtung. Also es ist einfach ja ein Ansatz, den man auch für politische Aktivitäten einfach nutzen kann.
Ich glaube, die Tatsache, dass man das ursprünglich immer erstmal annimmt, dass das irgendwie sich in linken Kreisen bewegt, ist die Tatsache, dass der DIY-Begriff ja mit den Ursprüngen der Punk-Szene einfach so stark verbunden ist. Das ist ja auch letzten Endes dieses, also es ist auch das, was ich damit verbinde, so ein bisschen dieses sich von vorgegebenen Business-Strukturen von den ehemaligen Major-Labels zu trennen. Also diese Strukturen, dieses Netzwerk, das subkulturell aufgebaut wurde, um sich zu lösen von dieser ehemaligen Machtmonopolstellung von Musikkonzernen, die letzten Endes selbstständig in der Hand hatten, zu entscheiden, was wird veröffentlicht, was wird nicht veröffentlicht. Und deswegen sehe ich so im musikalischen DIY ist immer, sich aus diesen Strukturen rauszubrechen, was natürlich heutzutage als Selbstverständlichkeit angenommen wird, weil das ja schon seit Ewigkeiten so läuft. Das war aber halt, glaube ich, in den 70ern und 80ern schon so ein Big Deal, sich aus sowas rauszubewegen. Und ich glaube, deswegen verbindet man auch diese Konfektionierung, was du gerade sagst, dieses Hands-on, so krass mit dem DIY, weil natürlich im Ursprung so finanzielle Mittel für sowas ist ganz klar, dass du halt dann, wenn du halt alles selber machst, ist es die billigste Variante, das zu tun. Also da gibt's, fällt mir, also hatte ich vorher schon überlegt, ein ziemlich geiles Interview von dem im Feed the Beast mit Low Fidelity Assaults. Mir fällt der Name des Herrn. Mit Jakob von Low Fidelity. Und da geht's auch so ein bisschen darum, warum Tapes diesen DIY-Spirit so krass tragen. Und das ist auch das, was du gerade schon gesagt hast, Felix. Da geht's halt auch so um diese Konfektionierung. Und ich glaube, also dieses, dass man halt alles selber in der Hand hat. Man muss nichts rausgeben, sondern man kann alles letzten Endes komplett selbstständig machen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich auch eigentlich damit verbinde, dass man sich da aus diesen Herausgabestrukturen, diesen Hauptstrukturen rausgelöst hat. Was halt, also, keine Ahnung, jetzt mittlerweile nichts Besonderes mehr ist. Also deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so schwierig, jetzt das tagesaktuell zu versuchen zu beschreiben. Weil wie viele Mikrolabels gibt es mittlerweile hier im Umfeld? Also mir fallen alleine schon hier in Nordrhein-Westfalen mehr als zwei Hände ein. Dementsprechend ist das natürlich jetzt in der Hinsicht nix, was jetzt noch irgendwie ich will nicht sagen Einzigartigkeit darstellt, aber es ist schwieriger, das jetzt so zu erklären. Aber ich glaube, wenn man das von den Ursprüngen greift, von dem, was es eigentlich bedeutet hat, wird das, glaube ich, relativ schnell deutlich und auch diese politische Prägung, die da drin ist. Oder die natürlich, also vollkommen richtig, wie du sagst, ne? Also das ist nicht per se drin, aber dass man das erstmal so assoziiert.
Ich finde da, dass das Medium Tape ist da irgendwie so ein schönes Sinnbild für, ne? Also ich habe da wirklich die das, weil da einfach die Einstiegshürde ja auch so einigermaßen gering ist, das selber zu machen. Also, ne, Roman, du weißt es ein bisschen besser, was man dafür braucht, weil du ja auch guckst, ob man das irgendwie umsetzt, ne, das Medium ist einfach nicht so ultra teuer. Also ich kann ja jetzt nicht als in der Begriff, ich mache es irgendwie selber, Vinyl werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nie selber pressen können. So, ne? Ich krieg die Halle nicht, die Maschine nicht und die kleinen Kügelchen und was weiß ich. Es ist ja quasi unmöglich für mich, das selber herzustellen. Ein Tape zumindest ist etwas, was ginge. Und da ist das irgendwie so, also dieses Bild vom, dieses romantische Bild von DIY, man sitzt da wirklich an seinem Tisch und faltet die Dinger zusammen und steckt das zusammen und versendet es. Gerade Tape finde ich da ein ganz schönes Medium für, wo man dann auch ja sieht, dass das ganz viele Label mit sehr viel Liebe sehr, sehr schön umsetzen. Und das ist dann, also, aber ich finde, es gibt keinen echten oder falschen DIY, also ne, nur weil wir jetzt Vinyl bestellen, nur wirklich selber gemacht ist, wäre jetzt irgendwie echt, dass das will ich damit nicht sagen, aber ich finde gerade Tape spiegelt das so richtig schön wider, weil es da halt eben selber gemacht ist.
Ja, und es ist halt auch dieses Haptische wahrscheinlich, dass du wirklich was in der Hand hast, weil wenn ich jetzt mal vielleicht kurz so auch mal Frage an euch, wenn jetzt irgendjemand sagt, er hat ein DIY Label für Musikstreaming, dann denkt man sich so, okay, um was machst du dann? Also so.
Auf Upload drücken.
Also, ja, genau. Bei Bandcamp.
So pauschalisieren möchte ich das jetzt auch nicht, aber.
Ja, nee, aber ich glaube schon, dass das ganze analoge, haptische, physische, dass das schon auch eine große Rolle spielt in so DIY-Geschichten.
Würde ich auch sagen. Da bin ich jetzt tatsächlich sogar von ausgegangen. Also, das hatte ich jetzt so automatisch schon direkt damit assoziiert. Dieses rein Digitale ist ein ganz anderer Punkt, stimmt, aber würde ich mitgehen.
Aber da ist dann interessant, welchen Blickwinkel man einnimmt. Ne? Also ein Label, was das sagt, hey, ich bin ein Digital-Release-Label, würde man belächeln zurecht. Eine Band, die sagt, ey, wir nehmen die Scheiße auf und ich habe jetzt hier keinen Bock auf physisch, kann ich mir nicht leisten, die Label wollen uns nicht, wir laden es selber hoch, sei es Bandcamp oder dann eben auch die großen Distributionsplattform, da würde ich dann schon sagen, dass diese Band dann ein irgendwo auch einen, ja ey, fuck it, wir machen es halt einfach selber und wir kriegen es jetzt auch nicht auf Tape, geht halt nicht, Geld kostet irgendwo alles leider, aber zumindest die Hürde, das auf Soundcloud und Bandcamp hochzuladen, die wäre ja sehr, sehr gering und auch da würde ich sagen, ey, ja, geil, wenn ihr es selber gemacht habt, im Wohnzimmer alles aufgenommen habt und dann da auf Upload drücken, das hat für mich einen sehr ähnlichen Wert, was so dieses, ich mache es halt selber und baller das raus. Bei einem Label wäre es merkwürdig, das so zu sagen, aber bei einer Band, die sagt, ey, pff, dann hauen wir es halt so raus für die Leute, finde ich dann schon wieder irgendwie absolut legit.
Genau, also ich denke auch, das Wichtigste ist, was es für einen selbst bedeutet. Ich denke, das ist auch, worum es eigentlich geht.
Haben wir zu diesem kleinen DIY-Exkurs noch was zu ergänzen? Ich glaube, da gibt's keine super Definition, die wir da jetzt irgendwie auch niederschreiben können. Muss man auch nicht. Das kann ja jeder auch so ein kleines bisschen für sich selber entwickeln, was das eigentlich bedeutet. Aber ich denke, wir sind da sowieso relativ einig, was dieser Begriff eigentlich so aussagt und was wir damit verbinden. Roman, wir hatten ja angefangen, so eine kleine Mikro-Rubrik in unserem Podcast als kleines wiederkehrendes Element reinzustreuen. Daniel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber hin und wieder äußere ich mal, boah, ich habe irgendwie manchmal keinen Bock, Mucke zu hören. Ne? Also ich höre mir immer alle Demos an, alle EPs, alle Alben, die ich irgendwie zugeschickt bekomme als Anfrage, könnt ihr das rausbringen? Weil es da ja auch um eine finanzielle Entscheidung geht. Es muss einem gefallen, das heißt, ich höre mir die Sachen auch ordentlich an. Manchmal habe ich überhaupt keinen Bock, Musik zu hören. Auf dem Weg zur Arbeit, ich bin nicht so ein Musik-Autofahrhörer, ich höre manchmal gerne einfach gar nichts. Manchmal verpasse ich dadurch aber sehr viele Sachen. Roman hört sehr viel Musik, schreibt viel über Musik. Und wir haben gesagt, ey, dann empfiehl mir doch irgendwie immer mal ein Album oder irgendwas, was dich bewegt musikalisch. Gib mir das mit auf den Weg. Als kleine Hausaufgabe an mich habe ich bei der letzten Episode, hat er mir gesagt, hör doch mal von Häcksler in die Talkshow rein. Das habe ich gemacht. Und darüber möchte ich gerne sprechen.
Wolltest du sagen, wie geil das ist?
Also es war ja zu erwarten, dass es mir extrem gut gefällt. es ist, wo verorten wir das? Im Power Violence Grindcore Umfeld. Wir sind da bei knackigen 8 Minuten. Wir nennen es aber ein Album, richtig?
Es ist, also ich wurde im Interview korrigiert auf jeden Fall. Ich habe es EP genannt und es wurde gesagt, es ist ein Album.
Es ist ja letztendlich auch da wieder so, es gibt da ja keine ISO-DIN, die festlegt, wann sind wir hier bei einer EP und wann bei einem Album. Daniel, du meldest dich doch. Kennst du die Richtlinie?
Nee, aber Ich habe gerade auch mal parallel geschaut. Die Band spricht aber selber von One-Sided 12-Inch EP.
Ja, es ist da auch manchmal immer so, also das ist für mich auch so nochmal so ein eigenes Thema fast schon, so bei welchem Genre ist das jetzt ein Album und wann ist das eine EP? Also bei Nails zum Beispiel, das ist da so das Erste, was mir da einfällt, das Ding geht 15 Minuten, das ist ein Album, weil die es so nennen und ja, machen halt nur Alben. Und das ist dann auch ein bisschen meine Assoziation gewesen beim Hören der Talkshow. Also einmal vom Sound, es ist übelst schön drückend, modern produziert, was für mich kein negatives Attribut ist. Ich mag es, wenn es zur Musik passt, dass es einfach drückt, dass man merkt, dass da Leute dran waren, die ihr Handwerk für diese Musik verstehen. In dem Fall habe ich es mir hier mal aufgerufen: Recorded, Mix and Mastered bei David Deutsch at 1408 Studios. Also das passt einfach alles so gut zusammen, der Sound, die Bass knallt. Es ist ein moderner Schlagzeugsound, es ist ein moderner Gitarrensound. Es passt da aber auch richtig gut. Ich mag das sehr gerne. Ich habe auch das Nails-Album extrem oft gehört, als es rauskam, und auch die Talkshow hat mich jetzt, ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieser Spielzeit rumreiten, aber das konnte man so angenehm durchhören, ein, zwei, drei Mal. Das ist alles wie aus einem Guss, das geht ineinander über. Das zu schreiben, stelle ich mir überhaupt nicht leicht vor. Man merkt, dass das irgendwie aus einem Guss irgendwie kommt. Die sind so hintereinander weg, die Songs, und das geht auch ineinander über. Sind auch teilweise sehr unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht nur volles Brett auf die 12. Hat mich total abgeholt. Also allein das Artwork auch schon, was auffällt. Danke für diesen Tipp. Wir haben ja über Flesia da auch, gibt es Verbandelungen. Das heißt, ich bin auch nicht vorbeigekommen an diesem Album. Also auch wenn du es mir nicht empfohlen hättest, hätte ich es wahrscheinlich irgendwie mal gehört. Ich finde es richtig, richtig gut. Also es ist genau meine Kragenweite. Fantastisch.
Ich finde es auch gut, ist natürlich gerade nicht meine Baustelle, aber mir gefällt es auch super. Habe mir auch das Mix- und Mastering-Studio angeschaut und da sind ja auch Sachen drauf wie Spirit Crusher, Echo Chamber, Force of Denial, also ziemliche Hardcore. Ja, geile Scheiben, geile Bands. Oder Heretoire, Hirscheffekt, krass. Also die Produktion und alles super geil, die Mucke geil. Sind wir wieder von dem am Anfang beim Flufffest. Hätte super zum Flufffest gepasst. Da irgendwie so ein 12-Minuten-Set irgendwie runterrotzen und dann kann keiner mehr. Genau da sehe ich die Mucke und für das ist das auch super geil einfach. Ja. Also mir gefällt es auch sehr gut.
Ja, das ist also 1408 ist momentan in dieser ganzen extremen Rhineline-Hardcore, hier Köln-Hardcore Revival-Geschichte die Finger drin. Also jede zweite Scheibe, die irgendwie rauskommt, ist dieser Name gefallen. Sehr empfehlenswert. Alles, also überall, wo der Herr seine Finger dran hatte, das klingt auf jeden Fall immer stark. Ich war sehr begeistert, als ich das gesehen habe, dass die dritte Häckslerscheibe über dieses Studio lief. Und wie Felix schon sagt, auch der Sound drückt halt ordentlich und das hat er halt auch richtig krass gut hingekriegt. Also es fällt auch, finde ich, wenn du es mit der letzten Scheibe vergleichst, die auch absolut genial ist, aber man merkt schon, also der Sound ist anders und das knallt schon ordentlich, definitiv.
Du hast auf dem Transcended Music Blog ein Interview geführt mit, was Nils von Häcksler oder wer hat
Mit der
die
Band.
mit der Band im Gesamten? Was ist dir da so hängen geblieben? Hat jetzt da noch irgendwie was so Texte und die Konzeption angeht, über was du vielleicht noch berichten könntest, weil das ist ja nicht immer so ganz meine Baustelle, Lyrics und so weiter. Es wird recht schnell klar, wo die Band steht und um was es da irgendwo auch im Großen und Ganzen gehen soll. Aber was ist dir da bei dem Interview noch irgendwie so hängen geblieben, Roman?
Also die letzte Scheibe hat ja so Arbeitswelt im Fokus gehabt und in der Talkshow ist jetzt dann schon so Liberal Democracies der Hauptpunkt gewesen. Ist ziemlich politikwissenschaftliche Perspektive auf die Geschichte. Es war auch ein Grundwerk, das da mitgenannt wurde. Leider, den Namen habe ich gerade vergessen. Kann man im Interview nachlesen, auf jeden Fall auf dem Blog. Das geht halt so ein bisschen um verschiedene Faktoren im Rahmen von aktuellen Demokratien, die, ich sag mal ganz frech, thematisiert werden. Sie werden teilweise direkter, teilweise weniger direkt angesprochen. Gerade also ich glaube, so ein herausstechender Track ist ja Lobbying, weil da am Anfang dieser extreme Punk-Sound ist und dann dreht das ja komplett in diesen Power-Violence-Sound rein. Und ja, also ich muss ja nicht erklären, worum es da geht, ne? Also das, genauso wie Party Donation ist natürlich auch klar. Also die Titel der Tracks, die sind, glaube ich, schon sehr deutlich, aber es fasst halt echt eine Menge zusammen, ne? Also es sind 8 Minuten. Das ist mir erst auch später aufgefallen, es sind halt einfach in Anführungszeichen nur 8 Minuten, aber check mal das Interview, lest da mal rein, es ist eine ganze Menge, die da drin ist. Also das ist auch eine Frage im Interview gewesen, wie kriegt man das hin, so viel Inhalt in fucking 8 Minuten zu stopfen? Das ist halt echt krass einfach nur. Und dann auch noch der Sound dahinter.
Das ist dann, ne, man kann, wie gesagt, über diese Länge viele Scherze machen, aber auf der anderen Seite so auf den Punkt zu kommen, ist überhaupt nicht einfach. Ne? Also es ist einfacher manchmal über viele Längen einen langsamen, langatmigen, langweiligen Doom-Song zu schreiben, einfach nur durch Repetition, aber unnötige Sachen wegzustreichen, was meiner Meinung nach dann eben auch Nails so perfektioniert haben oder worum es ja auch bei denen vor allem geht, ist teilweise noch schwieriger und das haben die hier echt geschafft. Also vom Songwriting her gefällt mir das super gut, weil es auch einfach so richtig schön schnell reingeht und sehr gut schmeckt. Lobbying wäre auch mein Anspieltipp gewesen, kann ich nicht genug von kriegen. Talkshow von Häcksler ist raus. Kann man bekommen über Holy Goat Records auf der 12-Inch oder auf Tape. Er bleibt hier in jeder Folge erwähnt. Nino von Lower Class Kids Records hat das Tape rausgebracht. Also gerne da bestellen. Kam auch wunderbar und schnell bei mir an von Holy Goat Records. Danke dafür. Tolles Ding. Talkshow von Häcksler. Roman, was muss ich bis zum nächsten Mal hören?
Dieses Mal haben wir ja noch kurzfristig gesprochen, dass wir die Grundkonzeption dieses Teils etwas abändern werden, was ich sehr cool finde. Und ich würde meinen Part dieses Mal an den Daniel weitergeben, dass da eine Empfehlung geäußert wird. Das hatten wir vorher abgesprochen, damit wir dich nicht überrumpeln. Das wäre, glaube ich, sonst ein bisschen fies gewesen. Aber ich bin sehr gespannt, weil dann muss ich nämlich auch reinhören. Da habe ich auch Bock drauf.
Genau, also ich hätte von Pale Shroud To Wage War Against Time Itself ist eine Mischung aus Atmospheric Black Metal, Raw Black Metal. Ja, eine sehr, sehr eigene Mischung. Kann ich euch und allen anderen auch ans Herz legen. Kennen viel zu wenige Leute und macht richtig Bock.
Dann noch einmal zusammenfassend, Daniel, erstmal vielen Dank, dass du dir diese ganze Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen. Ich freue mich voll drauf, mit dir in Zukunft mehr und mehr Kontakt zu haben. Ich glaube, der Austausch und das Lobbying und Netzwerken wird für uns immer wichtiger und ich glaube, das kann eine ganz, ganz schöne Labelfreundschaft werden. Also wir haben uns ja jetzt das erste Mal gesehen, geredet. Ich fand das schon mal super angenehm mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich, dass wir mal irgendwie nach Süddeutschland kommen können. Zum Dungeon Fire Cult oder zu einem Void Fest, wer weiß, wie sich da mal irgendwas überschneidet. Für die Menschen, die zuhören, Sonic Raid Records am liebsten bei Big Cartel. Es kann vorbestellt werden, Dungeon Keeper, Swordbreaker, zumindest wenn ich diese Folge hier rausbekomme, wann ich sie rausbekommen möchte. Schaut in den Distro von Sonic Raid Records, Krück ist raus und bestellbar. Ich kann alles davon wärmstens empfehlen, ohne rot zu werden. Du hast da dir einen fantastischen Shop aufgebaut. Das merkt man, dass da Liebe und kuratierter Geschmack hintersteht und irgendwie eine Linie. Also auch das hier, ne, ich versuche hier nicht sinnlos zu loben, sondern das meine ich auch wirklich so. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du noch so vorhast und machst. Wir werden das mit Argusaugen beobachten, wie es bei dir weitergeht. Und ich möchte dir, wenn Roman nicht noch was zu ergänzen hat, gerne dann das Schlusswort lassen. Danke nochmal von unserer Seite schon mal, dass du da warst.
Ja, also auch natürlich von meiner Seite vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir im Austausch bleiben. Eventuell geht ja mal ein Co-Release zwischen den Labels. Mal gucken, was da noch so am Horizont ist. Und ansonsten eigentlich, Leute, bleibt stabil. Hört die Mucke, haltet die Szene am Leben und habt Spaß dabei. Das ist ein cooles Ding, wo wir alle mit drin hängen.
So machen wir das. Tschüssi und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.